Sie sind unter uns.
Sie sind unter uns.
Sind sie unter uns?
Sie sind unter uns.
Sie sind unter uns, ein Podcast der Universität Passau über Verschwörungstheorien.
Unser Thema heute, ein Blick in die Vergangenheit, die Protokolle der Weisen von Zion und die angebliche jüdische Weltverschwörung.
So, heute starten wir am Campus und jetzt geht's in die Bibliothek. Und das heißt, wir müssen flüstern. Wir sind im Bücherturm. Wir suchen 50 NQ. Und neben mir sind die langen Reihen von Büchern. 50 NQ, deutsche Geschichte. Und da ist es ja. Stichwortig ist da. MNOP. Seite 325. Wie sehr das ganze Dasein dieses Volkes auf einer fortlaufenden Lüge.
Zitat. Wie sehr das ganze Dasein dieses Volkes auf einer fortlaufenden Lüge beruht, wird in unvergleichlicher Art und Sicherheit in den von den Juden so unendlich gehassten Protokollen der Weisen von Zion aufgezeigt. Sie sollen auf einer Fälschung beruhen, stöhnt und schreit die Frankfurter Zeitung jede Woche einmal in die Welt hinaus, der beste Beweis dafür, dass sie also echt sind. Was viele Juden unbewusst tun mögen, ist hier bewusst klargelegt. Zitat Ende. Was Sie und Ihr gerade gehört habt, ist ein Auszug aus Adolf Hitlers Buch »Mein Kampf«. Darin schreibt er, der Vorsitzende der NSDAP und spätere Diktator, 1924 nach einem gescheiterten Putschversuch in Festungshaft sitzend seinen Antisemitismus nieder. Er greift dabei auf eine Schrift zurück, die erst 1920, also 4 Jahre zuvor in Deutschland publiziert worden war, aber bereits seit etwa 2 Jahrzehnten in Europa kursierte. Die Protokolle der Weisen von Zion. In diesem angeblich geleakten Protokoll einer Sitzung, die nie stattfand, einer Gruppe, die es nie gab, werden die Pläne für die angebliche jüdische Weltverschwörung dargelegt. Natürlich ist dieses Dokument eine Fälschung, genauer gesagt ein Plagiat. Wie wir gerade gehört haben, war selbst Hitler bewusst, dass dessen Echtheit angezweifelt wird. Doch für ihn war das nur der, wie er sagt, beste Beweis für ihre Echtheit. Im selben Jahr wie Hitler, also ebenfalls 1924, schreibt der spätere Propagandaminister Josef Goebbels in sein Tagebuch, Zitat: Ich glaube, dass die Protokolle der Weisen von Zion eine Fälschung sind. Zitat Ende. Doch dann ergänzt er, Zitat: Ich glaube an die innere, aber nicht an die faktische Wahrheit der Protokolle. Zitat Ende. Und so haben es auch viele andere Antisemiten und Antisemitinnen in der Zukunft gemacht. Entweder sie hielten die Protokolle selbst für authentisch, oder zumindest ihre Inhalte für wahr. All dies führte dazu, dass die Protokolle der Weisen von Zion zu einem der wichtigsten Dokumente innerhalb antisemitischer Verschwörungsmythen wurde. Höchste Zeit also, dass wir uns diesem Thema annehmen. Wir, das sind wie immer meine studentische Hilfskraft Anna und ich, Thomas Stelzel. In der heutigen Folge von Sie sind unter uns wollen wir anhand des Beispiels antisemitischer Verschwörungsmythen zeigen, dass Verschwörungstheorien nicht erst ein Phänomen des Internetzeitalters sind. Dazu spreche ich heute mit 3 Gästen. Zunächst mit Franziska Krah vom Jüdischen Museum Frankfurt über die Protokolle der Weisen von Zion. Danach mit dem Historiker Uffe Jensen über antisemitische Verschwörungstheorien im Allgemeinen. Und zuletzt mit dem bayerischen Antisemitismusbeauftragten Ludwig Spänle über die Gegenwart. Beginnen wir am Anfang, und zwar mit Franziska Krah. Sie ist Historikerin und hat eine der frühesten Aufklärungsschriften gegen die Protokolle der Weisen von Zion, ein Buch von Binyamin Segel, ebenfalls aus dem Jahr 1924, neu herausgegeben. Wir werden das Buch, wie auch alle anderen Quellennachweise, in den Shownotes verlinken. Jetzt aber zu unserem Gast. Frau Krah, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ich mich auch. Ich möchte gleich mit der ersten Frage starten. Frau Krah, wenn wir uns mit Antisemitismus und den Protokollen der Weisen von Zion beschäftigen wollen, auf wen sollten wir da besonders schauen?
Wenn man sich mit dem Antisemitismus beschäftigen will, dann lohnt sich's nicht, sich mit dem Judentum oder der jüdischen Gemeinschaft zu beschäftigen und zu schauen, was ist denn da dran, sondern man sollte vielmehr die Antisemiten in den Fokus nehmen und sich fragen, warum, also wie kommt's dazu, dass sie solche antisemitischen Vorstellungen haben? Genau, und das sieht man auch ganz schön bei den Protokollen der Weisen von Zion.
Damit geben Sie mir schon das Stichwort. Um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert treten diese ominösen Protokolle ins Licht der Öffentlichkeit. Worum handelt es sich dabei denn überhaupt?
Das kommt drauf an, wie man fragt. Also in der Vorstellung der Antisemiten oder was die Antisemiten behaupten, ist, dass es sich um ein Sitzungsprotokoll handelt, deswegen auch der Name Protokolle der Weisen von Zion. Genau, und es soll ein Sitzungsprotokoll sein eines geheimen Treffens zwischen den sogenannten Weisen von Zion. Die Weisen von Zion, das soll ein Geheimbund sein von den mächtigsten Juden der Welt. Wer das genau ist, das wird in diesen ominösen oder vermeintlichen Protokollen auch nicht benannt. Aber genau dieses Geheimtreffen, also infolgedessen dann angeblich dieses Protokoll entstanden ist, das soll 1897 stattgefunden haben. 1897, muss man wissen, ist der erste Zionistenkongress auch ins Leben gerufen worden. Der fand in Basel statt. Und man hat dann später eben behauptet, dass diese Protokolle entstanden sind oder dass dieses Geheimtreffen parallel zu diesem Zionistenkongress stattgefunden hat. Der Zionistenkongress wiederum, das war ein ganz öffentliches Treffen. Alle Sitzungsprotokolle, die da entstanden sind, sind auch öffentlich zugänglich gewesen. Und deswegen hat man eben gesagt, das war aber ein geheimes Treffen zwischen diesen Weisen von Zion. Und zufälligerweise ist dann dieses Protokoll in die Hände von Nichtjuden gelangt. Und die haben dann eben beim Lesen festgestellt, dass wohl diese geheimen Mächte, jüdischen Mächte, schon seit ziemlich langer Zeit an der Eroberung der Welt, also an der Weltherrschaft arbeiten. Genau, das ist vielleicht mal so ganz kurz zusammengefasst, die Version der Antisemiten.
Das ist die Version der Antisemiten. Und man muss dazu sagen, den Zionistenkongress gab es tatsächlich, wie Sie gesagt haben, aber Weise von Zion gibt's gar nicht.
Nee, die gibt's nicht. Aber was es nicht gibt, das ist ja das Schöne. Also man kann es natürlich trotzdem behaupten, dass die im Geheimen irgendwo agieren. Und das ist ja das Schöne, ne, an dieser Vorstellung der jüdischen Verschwörung. Man kann also noch wie oft sagen, die gibt's nicht, aber was es nicht gibt, kann man ja auch nicht beweisen quasi, ne?
Ja. Ja. Wenn ich den Leuten natürlich ohnehin Heimlichkeit unterstelle, dann ist es ja auch nur ein natürlicher Bestandteil der Erzählung, dass ich auch nichts davon weiß, außer was halt wie so vermeintliche Protokolle dann an die Öffentlichkeit denkt.
Genau.
So, jetzt haben wir uns darüber unterhalten, was die Protokolle aus der Sicht von Antisemiten sind. Was sind denn die Protokolle aus der Sicht der Geschichtswissenschaft?
Also erstmal kann man sagen, das ist das wirkmächtigste und wirklich bekannteste und verbreitetste antisemitische Pamphlet, das existiert seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert.
Ja, Sie haben in einem Artikel geschrieben, die Bibel des Antisemitismus.
Genau, die Bibel der Antisemiten wurde es in der Forschung mal genannt. Das ist einfach eine Anspielung darauf, dass eben die Protokolle fast so verbreitet sind wie die Bibel. Tatsächlich, ja, sind sie nicht nur ein antisemitisches Pamphlet, sondern sie sind ja also jetzt anders als zum Beispiel Hitlers Buch Mein Kampf, sind sie ja aus der angeblichen Perspektive der Juden geschrieben worden. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass die Protokolle, wenn man sie liest, sind das nicht Gespräche zwischen diesen verschiedenen Weisen von Zion, die angeblich dort auf der Sitzung teilgenommen haben, sondern es spricht eigentlich nur immer eine Person. Also es gibt eine Person, die monologisiert rauf und runter, was man nicht alles schon getan hat, um die dummen Nichtjuden zu erobern und zu unterjochen und was man noch alles so vorhat. Und also das ist so wirklich in einem ganz selbst denunziatorischen Stil geschrieben. auch in einem ganz schlechten Stil, muss man dazu sagen. Also wirklich der Schreibstil. Es macht auch keinen Spaß, das zu lesen. Glücklicherweise ist der Text recht kurz. Also es sind vielleicht so um die 80 Seiten, je nachdem, wie das gedruckt wird. Genau, das ist der Text. Und man hat relativ schnell schon rausbekommen, dass der Text nicht nur ein antisemitisches Pamphlet sind oder eine Fälschung, sondern es ist tatsächlich ein Plagiat. Also 40% dieses Textes sind fast 1:1 abgeschrieben von einer Schrift, die ursprünglich 1864 in Frankreich publiziert wurde, auch in französischer Sprache, die überhaupt nichts mit Antisemitismus zu tun hat. Das war eigentlich von Maurice Joly, einem Kritiker Napoleons dem Dritten. Der hat einfach einen fiktiven Dialog sich überlegt zwischen Machiavelli und Montesquieu, den beiden Philosophen. Und damit wollte er diese autoritäre Herrschaft Napoleons kritisieren. Und 40% dieser Dialoge, die 1864 in Frankreich erschienen sind, wurden dann quasi verwendet, um das in den Mund dieses Oberweisen von Zion zu legen. Also eine andere Vorlage war ein Romankapitel. Das ist ein Roman, Biarritz heißt der. Der ist auch, glaube ich, irgendwann am Ende des 19. Jahrhunderts erschienen. Und in diesem Roman, ich habe den selbst nicht gelesen, aber da gibt es dieses eine Kapitel, das spielt auf einem Friedhof. Und da ist genau auch diese Idee einer jüdischen Geheimgesellschaft, die an der Welteroberung arbeitet, ist da ausbuchstabiert. Und dieses Fiktive, also eigentlich eine Idee in einem Roman, wird da dann für voll genommen und wird dort quasi dann als Vorlage verwendet für diese Rede, dieses Oberweisen von Zion.
Also wir haben es eigentlich im engeren Sinne nicht nur mit einer Fälschung zu tun, weil es eben keine echten Sitzungsprotokolle sind, sondern wir haben es auch noch mit einem Plagiat zu tun, weil der Inhalt abgekupfert wurde von anderen fiktiven Texten, die auch andere Figuren, keine vermeintlichen Weisen als Akteure hatten.
Genau.
Was behaupten jetzt diese Protokolle? Dass das Judentum auf dem Weg ist, die Weltherrschaft an sich zu reißen?
Ja, also da werden im Grunde genommen sehr viele Vorwürfe auch zusammengefasst, die es schon gegeben hat. Also es ist nicht so, dass diese Protokolle da völlig neue Vorstellungen ausbuchstabieren. Und vielleicht ist es auch ein Geheimnis des Erfolgs, dass dort eben so viel zusammengefasst wird, was es vorher schon gab und wirklich in den Mund eines sogenannten Oberweisen von Zion gelegt wird. Ihnen wird unterstellt, dass sie die Presse in ihrer Macht hätten, dass sie darüber bestimmen würden, was in der Presse veröffentlicht wird. Das ist natürlich ein total wichtiges Mittel, um die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Es wird ihnen unterstellt, dass auch die Kriege in der Vergangenheit, die gegenwärtigen Kriege und auch die künftigen Kriege in ihrem Sinne geschehen, dass die Weisen von Zion sie angezettelt hätten und alles eben im Sinne der Weltherrschaft. Also zum Beispiel würden dann angeblich diese Kriege angezettelt werden, damit sich die nicht Juden gegenseitig schwächen. Ne? Also wenn sie gegenseitig Krieg miteinander führen, dann freut sich quasi der Dritte, nämlich der Jude, der dann davon profitiert und die geschwächten Nichtjuden dann unterjochen kann. Das sind so Vorstellungen. Es gibt noch weitere. Was ich ganz interessant finde, ist, dass dort auch schon davon die Rede ist, dass der Antisemitismus den Juden nützt. Da sagt nämlich der Oberweise, dass sie auf den Antisemitismus angewiesen sind, weil dadurch ja die Juden und die Jüdinnen so zusammengehalten werden. Und im Grunde genommen, also wird da so das Bild erweckt, dass es eben die einen Juden gibt, die davon wissen, von diesen Geheimplänen und aktiv daran mitarbeiten. Und dass es aber auch immer welche gibt, die nicht davon wissen, nicht alle Juden sind da eingeweiht. Und wenn dann zum Beispiel, das ist nämlich ganz vorteilhaft, wenn dann zum Beispiel ein jüdischer Akteur in die Öffentlichkeit tritt und sagt, das ist eine Lüge, es gibt keine Geheimen von Zion und wir arbeiten nicht an der Welteroberung, dann kann man ihm sagen, naja, du bist halt einfach nicht eingeweiht. Aber du wirst dann schon rechtzeitig davon erfahren. Auch noch vielleicht noch als letztes Beispiel, was dort formuliert wird, was ich auch immer ja gerne anbringe, um zu zeigen, wie absurd diese Vorstellung ist. Der Oberweise erzählt in einem Abschnitt der Protokolle, erzählt er davon, dass sie die U-Bahn-Schächte gebaut hätten. Also sie hätten die U-Bahn in verschiedenen Großstädten angelegt, also Paris, London, Berlin und so weiter. Das war ja genau in der Zeit, ist das ja relativ neu gewesen. Und diese Schächte werden ausgestattet mit explosivem Material, weil im Zweifel, wenn die Nichtjuden nicht Wind davon bekommen, von diesen Plänen, dann hätte man immer noch die Möglichkeit, die Großstädte in die Luft zu sprengen. Als ja letzten Akt, um die nichtjüdische Welt zu zerstören.
Es wird also angeknüpft an Dinge, die die Menschen der damaligen Zeit beschäftigt haben. Weil sie im Alltag sahen, aha, U-Bahn-Schächte werden ausgehoben und dann wird das Ganze gleich wieder aufgegriffen und natürlich als Teil der großen Verschwörung dargestellt.
Genau, und wenn man jetzt nochmal den Bogen zur Gegenwart spannen will, das macht ja auch dann nochmal die Attraktivität vielleicht aus bis zur Gegenwart. Immer wenn neue Auflagen erschienen sind, seit der ersten eigenständigen Herausgabe der Protokolle 1905, also wichtig sind da immer auch die Vorworte. Da wird dann immer wieder aktualisiert. Also alles, was so neu dazugekommen ist an wichtigen Weltereignissen, die werden damit verarbeitet und behandelt. Dann auch solche Dinge wie HIV, AIDS, als das in den 80er Jahren plötzlich Thema wurde. Das ist natürlich eine Erfindung der Juden, um die Nichtjuden zu schwächen. Und wir können das bis heute sehen. Ich meine, selbst wir haben ja wieder die Pandemiesituation heute, weil man hat ja damals schon den Juden unterstellt, sie wären für die Pest verantwortlich. Und heute haben wir eben Corona und unter den Corona-Leugnern, oder sagen wir nicht den Corona-Leugnern, sondern denjenigen, die, also die Querdenker, die da auf die Straße gehen und meinen, dass sie da irgendwie betrogen werden und dass Corona eigentlich gar nicht schlimm ist. Also entweder existiert es nicht oder es ist nicht so schlimm. Dann haben auf jeden Fall die Juden damit zu tun, die auch irgendwie die Bevölkerung meinetwegen mundtot machen will oder dann eben dafür sorgt, dass solche Gesetze oder halt solche Vorschriften erlassen werden, dass es Ausgangssperren gibt und so weiter.
Es ist faszinierend, wie dann halt sich die Ideen weiterspinnen und aktualisiert werden. Ich wollte jetzt aber nochmal kurz anknüpfen an die Entstehungsgeschichte dieser Protokolle. Sie haben ja gesagt, das sind Plagiate. Man hat mittlerweile rekonstruieren können, wo ein Teil des Materials herkommt. Man weiß nicht, wer sie letztlich verfasst hat, oder?
Nee, das weiß man tatsächlich bis heute nicht. Also es gibt verschiedene Spekulationen darüber. Es ist auf jeden Fall klar, dass es aus dem russischen, zaristischen Kontext kommen muss. Wahrscheinlich eine Auftragsarbeit von russischen politischen Kräften, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts versucht haben, sich gegen die liberale Entwicklung des Zarenreiches zu verwehren und die dadurch durch diese Veröffentlichung den Liberalismus schwächen wollten. Weil der Liberalismus und die Demokratie, sind auch zwei Elemente, die da ganz zentral sind in den Protokollen, die werden eben als jüdische Erfindungen behauptet.
Also auch Desinformation gab es damals schon und wurde für politische Zwecke instrumentalisiert.
Genau.
Es ist ja auch, wie wir in den Goebbels-Zitaten zu Beginn dieser Podcast-Folge hören konnten, AntisemitInnen, die man auch mit Fug und Recht als solche bezeichnen kann, unter Umständen durchaus bewusst, dass es sich um eine Fälschung handelt. Manchmal, wie zum Beispiel in Mein Kampf, wird diese Kritik an der Echtheit der Protokolle aber dann auch als Beweis dafür gewertet, dass sie sehr wohl wahr sein müssen. Denn warum würde man sich sonst die Mühe machen, so energisch zu widersprechen? Insgesamt kann man aber wohl attestieren, dass es den Leuten schon bewusst ist, dass die Authentizität der Protokolle in Frage gestellt wird.
Ja, genau. Nee, das also hat Hitler auch an anderer Stelle formuliert oder also die NSDAP hat ja die Protokolle auch verbreitet in den eroberten Ländern, hat selber in einem Parteiverlag die Protokolle rausgegeben und es war schon Teil des Schulunterrichts und es spielte da keine Rolle, ob das jetzt echt ist oder nicht, weil die Vorstellung war, selbst wenn das eine Fälschung ist, ist ja trotzdem das wahr, was da drin steht.
Ja, das ist ein total spannendes Thema, das noch viel mehr Zeit verdient gehabt hätte. Aber für heute sage ich Dankeschön, Frau Krah.
Ja, Dankeschön auch für das schöne Gespräch.
Und auf Wiedersehen nach Frankfurt.
Tschüss.
Ich habe es vorhin schon angesprochen. Heute besuchen uns gleich mehrere ExpertInnen im Podcast. Das ist, denke ich, nur fair bei einem Thema, das so umfang- und folgenreich ist wie das der antisemitischen Verschwörungstheorien. Und das ja weit über die Protokolle der Weisen von Zion hinausgeht. Und so möchte ich jetzt direkt unseren zweiten Gast begrüßen. Er heißt Uffe Jensen, ist Historiker und Professor am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Herr Jensen, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich gehe gleich mal direkt zu meiner ersten Frage. Basiert Antisemitismus eigentlich immer auf Verschwörungstheorien?
Nee, das kann man nicht sagen. Also man kann es nicht so generell sagen, aber gerade in der Neuzeit sind Verschwörungstheorien im Antisemitismus schon sehr wichtig und mobilisieren sehr viele Leute.
Das heißt, es wäre dann andersrum auch ein Schritt zu viel zu sagen, dass jede Verschwörungstheorie antisemitisch ist.
Das ist richtig. Ich habe zwar oft die Vermutung, dass da sowas dahinter steckt, aber es ist auf jeden Fall nicht deckungsgleich. Und man sollte auch nicht immer davon ausgehen, dass ein Verschwörungstheoretiker antisemitisch motiviert ist.
Okay. Wenn wir uns das Beispiel antisemitische Verschwörungstheorien mal vor die Brust nehmen, sind dann Verschwörungstheorien ein neues Phänomen?
Nein, überhaupt nicht. Das ist gerade im Fall des Antisemitismus oder der antisemitischen Verschwörungstheorien ein vergleichsweise altes Motiv. Zumindest wenn man die Geschichte des Christentums anschaut, gibt es dort eine relativ lange Tradition von solchen Fantasien, die sich auf Juden richten. Mhm. Vielleicht ganz kurz ein Beispiel, die Vorstellung, die im hohen Mittelalter aufkommt, dass Juden die Brunnen vergiften würden und somit zum Beispiel die Krankheiten wie die Pest auslösen würden, ist letztlich auch eine Verschwörungstheorie, denn dahinter steht ja die Vorstellung, dass Juden sowas überhaupt könnten, dass Juden sich da zusammengerottet hätten und dass sie überhaupt so viel Wissen haben, die Brunnen eben vergiften zu können und solche Krankheiten auslösen zu können.
Es ist ein ganz spannendes Beispiel, weil so ein Gesundheitsthema begegnet uns ja in der Gegenwart auch wieder. Also man sieht da auch, es gibt Motive, die scheinen von der Vergangenheit bis in die Gegenwart immer wieder bedient zu werden.
Auf jeden Fall. Und dieses Thema der Vergiftung oder körperliche Schädigung oder Krankheiten sind ein Dauerbrenner in diesem Bereich. Und ja, dahinter steckt eben die Vorstellung, dass Juden besonders viel Wissen über diese Krankheiten vermeintlich haben, sie dann irgendwie sinister Nutzen für irgendein Ziel. Und dahinter steckt eben auch schon dieses Motiv, dass es häufig bei Verschwörungstheorien darum geht, Dinge sich zu erklären, die eben nicht so einfach zu erklären sind.
Also zum Beispiel eine Krankheit wie die Pest oder in der Gegenwart Corona.
Ja, genau. Man muss sich ja vorstellen, dass das hochkomplexe Dinge sind.
Hochkomplex und ziemlich aktuell, wie das Thema antisemitische Verschwörungstheorien generell. Und wir nehmen jedenfalls mit, es ist kein neues Phänomen. Verschwörungstheorien gibt es schon ziemlich lange. Jetzt gibt es dieses Stichwort der jüdischen Weltverschwörung oder der jüdisch-freimaurerischen Weltverschwörung. Können Sie uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen? Worum geht's denn da und wie kommt das überhaupt zustande, so ein Vorwurf?
Ja, diese spezifischeren Formen sind etwas jüngeren Datums, auch wenn sich dahinterstehende Überlegungen, dass die Juden irgendwie eine Macht haben und irgendwie was Sinisteres vorhaben, die gibt es eben schon länger. Aber jetzt diese speziellere, dass es eine kleine Gruppe von ausgewählten Juden gibt, die irgendwie als Freimaurer oder sonst wie als die Weisen von Zion eben sich zusammentun und eine Verschwörung planen. Das ist ein Phänomen der Neuzeit. Also die Protokolle der Weisen von Zion sind ungefähr um 1900 entstanden. Die Freimaurergeschichte geht etwas weiter zurück, bis ins 19. Jahrhundert. Diese Vorstellungen konkretisieren eigentlich nochmal diese Verschwörungstheorie und versuchen es anhand von eben einer solchen Personengruppe handfest zu machen, wenn sie so wollen. Und dann entstehen auch vermeintliche Berichte darüber oder eben diese Protokolle zum Beispiel. Und diese Produkte helfen dann den Leuten sozusagen auf irgendwas hinzuweisen, was eben die vermeintlich dunklen Machenschaften der Juden dann auch schon beweisen würde. Und man hat das dann so ein bisschen unabhängig vom Anlass, nicht, wenn sie so wollen. Also bis jetzt, bis heute können sie dann immer auf die Protokolle verweisen als ein vermeintlicher Plan, der sich jetzt eben auch nochmal wieder in der Pandemie zeigt.
Okay, Sie haben ja schon gesagt, einige Phänomene, die sind eher in der Neuzeit beheimatet, andere reichen weiter zurück. Wenn wir jetzt mal in die Geschichte blicken und vergleichen zum Beispiel die Antike und die Moderne, sehen wir dann größere Veränderungen.
Also natürlich, wie der Antisemitismus insgesamt, säkularisieren sich diese Motive. Also sie stehen bis in die frühe Neuzeit und bis in die Zeit der Aufklärung sicher noch sehr stark unter dem Einfluss des religiösen Antagonismus zwischen Judentum und Christentum oder der christlichen Judenfeindschaft. Und sie können an diesem Motiv der Weisen von Zion und auch der Freimaurer, daran kann man auch schon so einen Schritt in die, ja, wie soll ich sagen, eine säkulare Wandlung, ein Hinüber transformieren, Gewalt der Motive, die im Christentum, in der christlichen Kultur sehr häufig vorhanden waren, die rettet man sozusagen hinüber, indem man sie säkularisiert. Und dann tauchen halt diese sinisteren, dunklen Mächte auf oder diese einzelnen jüdischen Herren, die dann vermeintlich irgendetwas planen.
Okay, also ich habe jetzt den Begriff Antijudaismus auch schon gehört. Das war dann wohl eher das frühere religiöser begründete Phänomen und der Antisemitismus wäre dann wohl heute das etwas von der Religion entkoppelte, oder? Habe ich das richtig verstanden?
So kann man das verstehen. Darüber gibt es sehr viele Diskussionen, auch weil man diese Grenze nicht überstrapazieren darf, denn auch heute sehen wir noch viele religiös anmutende Motive und auch schon das, was an der Moderne besonders ist, nämlich das Rassistische, hat eine längere zurückreichende Geschichte. Man darf diese Unterscheidung nicht zu apodiktisch machen, aber Sie haben schon recht, das ist so ein zentraler Punkt. Das ist eben auch eine Säkularisierung, also eine Anpassung der antijüdischen oder jüdenfeindlichen Ressentiments in ein säkulares Weltbild gibt.
Jetzt haben wir über Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte gesprochen. Gibt es denn auch Parallelen über die Jahrhunderte hinweg?
Ja, es gibt immer diese Vorstellung der dunklen Machenschaften der Juden, aber auch die Vorstellung, dass Juden sowohl das Wissen als auch die Kontrolle über die Welt haben. Das wird ja bei diesen Krankheitsmotiven sehr klar. Zumal zu einer Zeit, wo man noch wirklich gar nicht wusste, wie zum Beispiel die Pest verursacht wird, könnten sie angeblich diese schon beeinflussen. Also dunkles Wissen, dunkle Ziele und natürlich auf der anderen Seite bei den Produzenten oder bei den Menschen, die daran glauben, eben ein hohes Maß an Verunsicherung, an ja auch Wunsch von Kontrolle. Also man kann diese Theorien ja auch so verstehen, dass dort Menschen versuchen, über ein auseinandergeratenes Leben Kontrolle zurückzugewinnen, indem sie sich eine leichte Erklärung zurechtlegen. Und ja, ob das jetzt überzeitlich wirklich immer so funktioniert, müsste man anhand der Rezipienten dieser Theorien oder dieser Verschwörungsfantasien erstmal überhaupt nachweisen. Aber ich sehe da schon große Parallelen und auch Konstanten in gewisser Hinsicht.
Jetzt habe ich noch eine Frage im Hinterkopf, die hat mich vor über 10 Jahren, als ich selbst im Auslandssemester war, eine Studienkollegin aus Argentinien gefragt. Die hat da ihren deutschen Kommilitonen an der amerikanischen Uni getroffen und hat gesagt, warum die Juden? Ja, also warum sind die so auf den Kicker gekommen? Warum gerade die? Ja, also man kann sich natürlich denken, warum sie mich als Deutschen diese Frage gefragt hat. Und ich bin dann selbst ein bisschen ins Schwimmen gekommen. Darum möchte ich heute die Frage an Sie weiterreichen.
Ich verstehe die Frage dahingehend, dass dort jemand ihre Kommilitonen sozusagen einfach auch nicht begreifen kann, aus nachvollziehbaren Gründen, dass dieser riesige Haufen an Verschwörungen und an antisemitischen Zuschreibungen an die Juden, dass der auf gar nichts basiert, was die Juden getan haben. Das ist aber der Fall und deswegen ist es für uns sehr schwer nachzuvollziehen oft. Aber man kann natürlich als Historiker Gründe liefern, warum Juden in der christlichen Welt von Beginn an im Fokus standen. Und das hat zum einen damit zu tun, dass sie über Jahrhunderte eine der wenigen an vielen Orten in Europa sichtbaren Minderheiten waren. Also es gab nicht viele andere, die über eine so lange Zeit an so vielen verschiedenen europäischen Orten als Minderheit, als andere zu gelten hatten und auch als solche gelten wollten, weil sie eben keine Christen waren. Und der zweite Punkt ist der große Antagonismus zwischen Christentum und Judentum. Also die Tatsache, dass das Christentum in gewisser Hinsicht zunächst eine jüdische, innerjüdische Sekte ist, die sich dann selbstständig macht und ein fast klassisches Abgrenzungsproblem gegen die Mutterreligion hat und sich da quasi fast wie in einem Elternverhältnis versucht abzugrenzen und entsprechend viele antijüdische oder ja gegen die jüdische Religion gerichtete Motive schon entwickelt. Und das finden Sie schon in den Evangelien und da wird sozusagen die Saat gesät, wenn Sie so wollen, um etwas loszutreten, was sich dann auch von der Religion ab einem gewissen Zeitpunkt schrittweise emanzipiert. Also es geht dann irgendwann immer wieder um die Juden, weil man das sozusagen schon immer so gemacht hat. Die waren schon immer die Kandidaten für sowas, leider. Und heute befinden wir uns am Ende einer langen Kette von solchen Stereotypen und Verurteilungen und dann eben natürlich auch von Vertreibung, von Mord. Und am Ende führt es natürlich auch mit in den Holocaust und der Ermordung der europäischen Juden, sodass wir heute eine lange Geschichte haben, die wir gar nicht so einfach loswerden. Also diese Motive sind so drin in der Kultur, dass sie immer wieder aktualisiert werden können.
Also da haben sie mir jetzt auf alle Fälle weitergeholfen. Und es ist trotzdem interessant, auch wieder zu sehen, dass es dann so oft auch auf Gründe zurückgeht, die wir immer wieder finden. Ja, also so ein Minderheitenstatus zum Beispiel. Ja, ein bisschen der Außenseiter in einer, in dem Fall jetzt mehrheitlich christlich geprägten Gesellschaft zu sein und dann eben eine Gesellschaft vorzufinden, die deswegen dann dieser Gruppe irgendwelche dunklen Machenschaften vorwirft, wie man es heute ja auch mit Geflüchteten an mancher Stelle sieht. Also man sucht sich da jemanden, der irgendwie anders ist als man selbst und der wird dann verdächtig.
Genau, das ist sicher richtig. Da gibt es viele Parallelen zu solchen Ausgrenzungsmechanismen. Interessant ist halt, gerade weil Sie das Beispiel nennen mit Flüchtlingen, da gibt es heute auch in den letzten Jahren entstandene, auch wiederum auch eine antisemitische Wende, in dem nämlich behauptet wird, wieder eine Verschwörungstheorie, dass Juden sozusagen die Muslime nach Europa einwandern lassen würden, damit die europäisch-christlich geprägte Kultur kaputt machen. Also da werden dann vermeintliche Einwanderungswellen oder Einwanderungsschübe sozusagen den Juden, der als dunkle Machenschaft zugeschrieben.
Und für alle, die sich für das Thema noch mehr interessieren, habe ich nachher beim Tipp des Tages noch einen Hinweis auf einen Podcast, der sich mit dieser Theorie des großen Austauschs, der Replacement Theory, auseinandersetzt. Weil wir jetzt schon bei der Gegenwart angekommen sind, möchte ich konkret noch nach zwei Namen fragen, die einem immer wieder begegnen, wenn man sich zum Beispiel die Berichterstattung über die Corona-Proteste anschaut und mal ein bisschen liest, was da so auf den Plakaten steht. Diese Namen begegnen einem aber auch in ganz anderen Kontexten wieder, wie wir auch später noch hören werden. Und es sind, neben Bill Gates, die Namen George Soros und Rothschild, die man da immer wieder findet. George Soros ist ein ungarisch-amerikanischer Investor jüdischer Herkunft und Rothschild ist eine jüdische Bankiersfamilie. Der heutige französische Präsident Emmanuel Macron hat zum Beispiel vor seiner politischen Karriere mal bei Rothschild im Investmentbanking gearbeitet. Warum sind solche Figuren wie Soros oder die Rothschilds immer noch im Zentrum von so vielen Verschwörungstheorien?
Also ich hatte das vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet mit diesem Protokollen der Weisen von Zion, dass es so eine Tendenz gibt zur Personalisierung, die auch sozusagen seit einigen Jahrzehnten und vielleicht seit 150 Jahren stärker zunimmt. Also in einem säkularen Kontext versucht man sich diese Verschwörungstheorien wirklich immer personalisierter vor Augen zu führen oder klar zu machen. Und da gibt es so eine Tendenz zur, ja, quasi erst war es eine kleine anonyme Gruppe sozusagen und jetzt sind es dann einzelne Personen. Wobei man sagen muss, die Familie Rothschild ist bereits seit 150 Jahren attackiert in dieser Richtung. Die Rothschilds haben eine sehr interessante und für die Geschichte des Bankwesens enorm wichtige, ja, Familiengeschichte sozusagen. Oder die haben an verschiedenen Orten und verschiedenen Finanzstandorten in Europa Familiendependenzen aufgebaut und haben dadurch ein Familiennetz geschaffen, mit dem sie sich finanztechnisch einige Vorteile hatten, weil sie sozusagen Informationen besser in der Familie zirkulieren lassen konnten. Das hat aber zu wildesten Verschwörungstheorien über die Rothschilds geführt und schon Ende des 19. Jahrhunderts finden sie ganz erstaunliche antisemitische Verschwörungsbilder zum Beispiel auch über die Rothschilds, kann man alles googeln. Heutzutage findet man das auch noch im Netz, auch die alten Bilder. Und das hat eigentlich nie aufgehört. Also die Familie gibt es bis heute und die Nachkommen, genau, sie haben Macron genannt, die Nachkommen werden davon immer noch attackiert und dass Macron jetzt eben dann der französische Präsident ist und er hat da halt mal gearbeitet, dann reicht das schon für diese Art von Denken. Bei Soros ist es ein bisschen anders. Soros hat heute eine ganz ähnliche Funktion, hat sozusagen fast den Platz der Rothschilds eingenommen. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass dieses auch durchaus von einigen Playern bewusst lanciert wurde. Also die ungarische Regierung unter Orbán hat Soros als Exil-Ungarn, der anderer politischer Richtung, eine andere politische Richtung als die jetzige ungarische Regierung unter Orbán vertritt. Die haben den identifiziert und haben entsprechende Vorstellungen, also zumindest sehr stark befeuert. Und das hat sich dann auch natürlich verselbstständigt. Also so, dass man hinter diesen Geschichten dieser Individuen oder dieser Familien auch wirklich eine ganze interessante jüdische Geschichte sozusagen auch hat. Aber die hat kaum etwas mit diesen Verschwörungstheorien, die dann über sie entstehen, zu tun, sondern da setzt dann etwas ein, was eben die Antisemiten imaginieren. Aber es gibt auch, das lernen wir vielleicht dann an dem Fall Soros, eben auch durchaus Gruppen und politische Player, sage ich jetzt mal, die solche Verschwörungsmythen auch befeuern können und verstärken können.
Okay, jetzt sind wir ja schon einen Schritt aus Deutschland rausgegangen und darauf zielt auch meine nächste Frage. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher historischer Erfahrungen und auch unterschiedlicher religiöser und kultureller Eigenheiten in verschiedenen Regionen der Welt. Welches Bild ergibt sich dann im Hinblick auf antisemitische Verschwörungstheorien? Ich würde vielleicht zuerst mal gerne in die USA gucken. Ja, dort gibt's ja eine sehr aktive evangelikale Szene zum Beispiel. Gleichzeitig gibt's eine ganz andere Geschichte im Hinblick auf den Holocaust, als Deutschland sie hat. Dann gibt's Gruppen wie die White Aryans oder eine Gruppe, die sich, glaube ich, Jew Watch bezeichnet. Also solche Gruppen gibt's auch. Wie sieht's denn in den USA mit antisemitischen Verschwörungstheorien aus?
Die USA ist sicher ein Feld, das in der Antisemitismusforschung, ich will nicht sagen, missachtet wurde, das kann man nicht sagen. Gerade auch meine Kollegen bei uns haben sehr viel zu den USA schon seit längeren Jahren geforscht. Aber man hatte immer den Eindruck, das sei in den USA eigentlich so ein Nischenphänomen oder ein Randphänomen. Und dann kommt man natürlich sehr schnell mit den White Resistance und ähnlichen radikalen Gruppen. Und dass die antisemitisch sind und immer waren, ist auch klar. Der Ku Klux Klan hatte sich natürlich immer zum Beispiel auf den Widerstand gegen schwarze Amerikaner gerichtet, aber der war auch stets und immer zutiefst antisemitisch. Nun ist aber in den letzten Jahren doch es zu einer Situation unter Trump gekommen, in vielerlei Hinsicht oder zumindest beeinflusst von ihm, der uns klar gemacht hat, dass die USA doch ein wichtiger globaler Player in diesen antisemitischen Zirkulationen ist. Also einmal sicherlich auf dieser radikalen rechten Nische, die eben keine Nische ist, wie wir jetzt gemerkt haben, also die durchaus mobilisieren können und die auch Zugriff auf größere Gruppen in der Republikanischen Partei zum Beispiel haben. Also es gibt Kongressabgeordnete, die die Sachen sagen, da würde man in Deutschland fast für ins Gefängnis kommen. Und zu Recht, also das sind QAnon-Vertreter in radikalster Form. Und da ist also etwas ins Rutschen auch geraten, da ist etwas anschlussfähig geworden aus der Rechten, was ein großes Problem ist. Zugleich, Sie haben die Evangelikalen angesprochen, das ist natürlich ein bisschen anders. Die Evangelikalen sind häufig sehr christlich gestimmte Israel-Verfechter und Pro-Israel-Lobbys, die einen sehr starken Einfluss zum Beispiel auf die Israel-Politik von Trump hatten. Sie behaupten zwar selber im Verweis auf diese Israel-Liebe, dass sie heißt nicht unbedingt, dass sie nicht antisemitisch sind. Sie sind meistens sehr schwer christlich antisemitisch in einer Form, die wir in Deutschland kaum noch finden. Und es geht da bei ihrer Israel-Liebe auch nicht unbedingt darum, Juden zu verteidigen, sondern es geht vor allem darum, dass Israel eine besondere Position in ihrem christlichen Heilsplan hat. Das heißt, wenn man Israel unterstützt, dann tut man sozusagen das Werk Christi. Und das ist natürlich ein bisschen skurril für Juden. Und das lässt sich durchaus auch mit schwer antisemitischen Vorwürfen gegen amerikanische Juden verbinden. Insofern ist die USA wirklich in zweierlei Hinsicht ein besonderes Feld. Also einmal wegen dieser rechtsradikalen weißen Bewegung, die großen Einfluss hat, und eben wegen dieser evangelikalen, die wir in Deutschland so in dieser massiven Form eben eigentlich nicht haben.
Ein Sehr spannendes Thema und ein sehr spannendes Gespräch. Herr Ofer Jensen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Und dann sage ich viele Grüße nach Berlin und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Und damit sind wir beim dritten und letzten Kapitel der heutigen Folge angekommen. Der Gegenwart. Darüber konnte ich mit dem bayerischen Antisemitismusbeauftragten Ludwig Spähnle sprechen. Er hat das Amt seit 2018 inne, war zuvor Kultusminister und sitzt für die CSU im Bayerischen Landtag. Hören wir doch mal in unser Gespräch rein. Herr Spähnle, ich habe ein Zitat aus einer Landtagsrede von Ihnen mitgebracht vom 20.05.21. Und darin sagen Sie, ich zitiere: Uns ist im letzten Jahr deutlich geworden, wie dünn der Firnis ist. Unter den Ausnahmebedingungen der Pandemie und der eingeschränkten Situation der Grundrechte war eines zu beobachten. Die Menschen, ob Querdenker oder nicht, fühlten sich zu Recht bedrängt und machten von ihrem Demonstrationsrecht und ihrem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch. Wenn dann aber eine übergeordnete dunkle Macht identifiziert wird, die uns chippt und uns irgendwas ins Blut senken will, dann ist es zunächst ein amerikanischer Unternehmer und dann war man ganz schnell beim Weltjugendtum. Das heißt, das klassische Suchen eines Sündenbocks, das Grundmotiv des Judenhasses, ist in dieser Ausnahmesituation so rasch wie selten wieder öffentlich erkennbar gewesen. Dem müssen wir uns entgegenstellen. Und meine Frage dazu ist, können Sie dazu vielleicht noch ein paar Worte mehr sagen? Ich nehme an, Sie spielen entweder auf den amerikanischen Unternehmer und Microsoft-Gründer Bill Gates an oder aber auf Investor George Soros, die ja beide als Philanthropen im Zentrum von etlichen Verschwörungstheorien stehen.
Das geht um beide. Das Entscheidende war, ich war bei einer der größten, glaube ich, in München auf der Theresienwiese. Das muss an Allerheiligen 1. November 20 gewesen sein. Klar, logisch.
Kurzer Einschub. Herr Spähnle spricht hier von einer Querdenken-Veranstaltung, zu der etwas weniger als 2000 Leute kamen. Dort sprach auch der Fernsehprediger Jürgen Fliege. Bereits Mitte September hatte es in München eine Veranstaltung mit 10.000 Teilnehmenden gegeben. Auch dort war Fliege dabei.
Und da waren mehrere tausend Menschen, das war als Gottesdienst deklariert, inzwischen auch in eine etwas eigenartige Ecke geratene Pfarrer, frühere sogenannte Fernsehpfarrer Fliege war da und da war man an vielen Stellen bei solchen Verschwörungsmythen. Also von fremden Mächten wird die Wirtschaft dominiert, man weiß das ja, man darf die Keywords nicht sagen und so weiter. Und das Prominenteste war eben diese Frage, dass natürlich es der amerikanische Unternehmer Bill Gates sei, der ja auch mit seiner Stiftung in diesem Bereich mit Impfstoffentwicklung zu tun hatte, der da mit dem Chippen unterwegs war und das Grundmuster ist eben eine dunkle Macht, die bedrohlich ist für Menschen, die zunächst nicht greifbar ist und die dann mit jemandem oder einer Gruppe identifiziert wird. Es war eben in diesem Fall zunächst Bill Gates, auch der Herr Soros kam da ins Gespräch, aber wenn Sie die Analyse etwa von RIAS Bayern, also die Recherche- und Informationsstelle gegen Antisemitismus sehen, die Kollegen haben sich da sehr intensiv beschäftigt und das ist mir auch selber passiert und das hörst du dann, dann stößt du immer wieder auch auf das Thema jüdische Beteiligung an solchen Dingen. Und das ist eben eines der ältesten Grundmuster des Judenhasses. Ich darf Ihnen vielleicht ein zweites Beispiel nennen, wo das sehr deutlich wird, mit einer anderen großen Themensetzung, die jetzt etwas in den Hintergrund getreten ist, nämlich die Klimafrage. Und da hat mich übers Internet, das ist dann ein weiterer Punkt, zu dem wir vielleicht noch kommen, da hat mich irgendwann mal so ein Foto erreicht. Da steht, die Greta Thunberg ist ja mit so einem riesen Segelschiff nach New York gesegelt und hat da dann vor der UN und so weiter gesprochen. Und das ist das Bild der Ankunft. Die steht da am Kai in New York und im Hintergrund sieht man einen riesigen Trimaran, so ein Riesenteil, das ist das da, mit dem die da ankam. Und das Boot ist so in einem dunklen Grau gehalten und das Segel auch. Warum erzähle ich Ihnen das? Man sieht im Gegenlicht, dass da Buchstaben drauf waren, die wieder entfernt wurden. Und zwar diese Buchstaben haben den Namen Rothschild gebildet. So, jetzt brauche ich Ihnen nicht sagen, was dann der Untertext war, dass natürlich ein Teil der jüdischen Weltverschwörung, ich sage das alles in Anführungszeichen, auch die ganze Klimadebatte ist. Also das sind zwei prominente Beispiele, die mich da erreicht haben und die einem wiederkehrend begegnen.
Sie haben gerade die angebliche jüdische Weltverschwörung erwähnt. Gibt es denn im Hinblick auf solche antisemitischen Verschwörungstheorien Eigenheiten, die man bei anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nicht so sieht?
Ich kenne niemanden, der zum Beispiel People of Color rassistisch herabwürdigt, der davon ausgeht, dass eben Menschen mit anderer Hautfarbe, die jetzt nicht hell ist, die Weltherrschaft anstreben oder übernehmen. Das ist ein Kernmotiv der Verschwörungstheorien, die sich mit dem Judentum negativ beschäftigen. Diese Frage der Herrschaft des Weltjudentums in der Finanzwelt, im politischen Bereich, im kulturellen. So. Und das taucht eben als Urmythos immer wieder auf. Und wir sehen leider die ganz aktuellen Zahlen, was die Straftatensituation im Bereich Antisemitismus angeht, sind leider wieder negativ dynamisch. dass ein ganz wesentlicher Faktor, ein echter Brandbeschleuniger, einfach die Digitalität ist.
Die Zahlen zeigen auch, antisemitische Verschwörungstheorien sind immer noch ein großes Thema. Warum ist dieses Thema immer noch wirkmächtig in der heutigen Gesellschaft?
Das ist leider etwas, was das Judentum begleitet. Antisemitismus kann man erklären, aber nicht verstehen. Das ist die Minderheitensituation, das ist der christlich geprägte, der sich dann zum rassistischen Antisemitismus, das ist ja selbst ein Kampfbegriff, entwickelt hat mit dem schlimmsten Absturz in der Shoah. Und Antisemitismus war auch nie weg. Das muss man auch wissen. Also der war zu keinem Zeitpunkt verschwunden, etwa auf deutschem Boden. Es gibt auch vielfältige Quellen. Das Problem ist der Antisemit, nicht der jüdische Mensch. Der Antisemit fühlt sich im Prinzip durch etwas bedroht und sucht dafür eine Entlastung, sucht dafür einen Schuldigen. Und deswegen hat sich Antisemitismus ständig weiterentwickelt. Die jüngste Ausprägung haben wir jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie. Ich bin gespannt, wann der Ukraine-Krieg mit der weltjüdischen Verschwörung in Zusammenhang gebracht wird. Also das ist etwas, was eine neue Dynamik erlangt hat. Auch, und ich sage es nochmal, die Dynamik, die das Internet und die barrierefreie Zugangsmöglichkeit, aber auch Versendungsmöglichkeit im technischsten Sinne von antisemitischem Unrat angeht. Also das ist ein zwar technischer Sprung gewesen, die Digitalität, aber der spielt leider eine zentrale Rolle bei der Verbreitung und der nachhaltigen Präsenz von antisemitischen Tatbeständen.
Soweit mein Gespräch mit Ludwig Spähnle. Nicht nur im digitalen Raum, wie Spähnle das anspricht, findet man Publikationen, die einen verwundern müssen. So hat etwa der spätere baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon 2009 und 2012 zwei Bücher veröffentlicht, in denen er die Protokolle der Weisen von Zion keineswegs als die Fälschung einstuft, die sie sind. Er wurde erst viele Jahre und noch viel mehr äußerst problematische Aussagen später, im Jahr 2020, aus seiner Partei ausgeschlossen. Wir sehen also, antisemitische Verschwörungstheorien und ganz konkret die Protokolle der Weisen von Zion finden immer noch ihre Anhänger und Anhängerinnen. Sei es im politischen Rechtsextremismus oder auch in islamistischer Propaganda. Leider ist dies kein fröhliches Schlusswort für diese Folge von Sie sind unter uns. Aber es geht ja auch um ein ernstes Thema. Dennoch, wir sind fast am Ende angekommen. Darum ist es jetzt Zeit für die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Und wie immer wurden diese eingesprochen von Anna.
Jetzt die Top 3 der heutigen Folge. Verschwörungstheorien, besonders antisemitische Verschwörungstheorien, sind kein neues Phänomen. Es gab sie bereits in der Antike. Heute sind sie jedoch weniger religiös begründet als vor der Aufklärung. Statt göttlicher oder teuflischer Einflussnahme stehen nun menschliche Intentionen stärker im Zentrum. Die Protokolle der Weisen von Zion sind eine kurz nach 1900 veröffentlichte Fälschung, beziehungsweise ein Plagiat. Im letzten Jahrhundert wurden sie international zu einem der bedeutendsten Texte innerhalb antisemitischer Verschwörungstheorien. Sie behaupten, die Mitschrift eines Geheimtreffens jüdischer Anführer zu sein, die die Weltverschwörung planen. Teilweise erkennen zwar sogar Antisemiten an, dass die Protokolle gefälscht sind, jedoch wird immer wieder argumentiert, ihr Inhalt sei trotzdem wahr. Antijüdische Verschwörungstheorien sind unbegründet. Zwei der Faktoren, die historisch zu ihrer Entstehung beigetragen haben, sind der Status von Jüdinnen und Juden als sichtbare Minderheit, als andere innerhalb einer christlichen Mehrheitsgesellschaft in Europa, sowie der Antagonismus zwischen Judentum und Christentum. Auch heute gibt es noch antisemitische Verschwörungsfantasien. Verknüpft sind diese oft mit Personen wie der Bankierfamilie Rothschild, dem Investor Soros oder auch dem Staat Israel.
Danke sehr, Anna. Dann fehlt ja nur noch der Tipp des Tages. Ich habe heute wieder zwei Tipps. Einen zum Anhören, den anderen zum Lesen. Der erste ist eine Folge des Podcasts The Daily der New York Times, nämlich die Folge vom 16. Mai 2022. Er ist auf Englisch und greift unter dem Titel The Racist Theory Behind So Many Mass Shootings ein rassistisches Attentat in Buffalo im Bundesstaat New York auf. Er versucht dabei, die Hintergründe der rassistischen Replacement Theory und ihre Verbreitung in den amerikanischen Medien zu erläutern und schlägt so eine Brücke zwischen unserer heutigen Folge über antisemitische Verschwörungstheorien und zukünftigen, in denen es um die USA und die Medien gehen wird. Mein zweiter Tipp ist ein sehr erhellender Artikel unseres heutigen Gasts Franziska Gra unter dem Titel Die Bibel der Antisemiten, Geschichte und Gegenwart der Protokolle der Weisen von Zion stellt sie das Thema ausführlicher dar als wir das heute im Podcast konnten und bleibt dennoch mit 19 Seiten ziemlich kompakt. Wir werden den Artikel ebenso wie den New York Times Podcast in den Shownotes verlinken. Und das war er, der Tipp des Tages. Und das war es jetzt auch mit unserer heutigen Folge. Ich bedanke mich für das Interesse, sage bis zum nächsten Mal, habe die Ehre und ciao.
Sie sind unter uns, ein Podcast über Verschwörungstheorien, entstand im Rahmen des BMBF geförderten Projekts skill.de an der Universität Passau. Der Podcast wurde produziert von Thomas Stelzel unter Mitarbeit von mir, Anna Lindig. Die hier präsentierten Interviews wurden teilweise von uns gekürzt. Der von uns verwendete und leicht bearbeitete Titelsong, den Sie und ihr auch jetzt hört, heißt Metaphor, stammt von Jason Shaw und steht auf der Webseite audionautics.com unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International zur Verfügung. Links dazu, Quellenangaben zu den von uns genutzten Zitaten und weitere ergänzende Informationen sind in den Shownotes zu finden. Wir danken unseren Gästen, Franziska Krah, Ufa Jensen, Ludwig Spähnle und allen, die uns bei der Produktion unterstützt haben. Dies war die dritte Folge von Sie sind unter uns mit dem Thema Ein Blick in die Vergangenheit, die Protokolle der Weisen von Zion und die angebliche jüdische Weltverschwörung. Nächstes Mal werfen wir einen Blick über den Atlantik. Es geht dann um den Paranoid Style in American Politics. Bis dahin, Servus aus Passau.
Sie haben jetzt auch schon automatisch etwas gemacht, was ich mir bei allen Gästen gewünscht hätte, nämlich Sie haben versucht, eine kurze Antwort zu geben. Das ist super.
Warten Sie ab, ob das so bleibt.
Wir werden sehen, ich erwarte Großes. Noch eine letzte Info. Diese Folge von Sie sind unter uns steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung, keine Bearbeitung, 4.0 international. Sie ist zusammen mit umfangreichem Zusatzmaterial kostenlos abrufbar unter blog.dlab.uni-passau.de/c-sind/ oder unter tinyurl.com/c-sind.